Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Career Builder Challenge, die nächste Station der PGA Tour in dieser Woche. Also von Hawaii geht es nach Südkalifornien auf einen Platz, der es absolut in sich hat, in La Quinta. Da kommen wir gleich zu. Erstmal stelle ich euch unsere Expertin vor, beziehungsweise brauche ich nicht vorstellen, kennt ihr. Desiree Wolf, hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, die Career Builder Challenge, ein erstes Turnier in diesem Jahr, dann also auf dem US-amerikanischen Festland. Ein Turnier, was schon so manche Karriere in Schwung gebracht hat, macht dem Namen letztlich alle Ehre. Letztes Jahr Hudson Swafford gewonnen, mit minus 20 sich durchgesetzt. Adam Hadwin mit einem Schlag Abstand, dann auf den zweiten Platz in dem letzten Jahr platziert. Und auch in diesem Jahr einiges an großen Namen dabei. Bevor wir auf die großen Namen im Feld eingehen, gehen wir vielleicht mal auf den Platz ein, denn das ist ein wirklich, wirklich schwieriger Platz, der dort von Pete Dye in die Landschaft gestellt wurde. Er hatte damals, als der Stadium Course 1987 gebaut wurde, die Aufgabe gekriegt, baut den verdammt härtesten Golfkurs in der Welt. Und da ist er relativ nah dran gekommen.
Ja. Sehr zum Leidwesen der Spieler allerdings. Das gab wütende Proteste. Es ist tatsächlich 87 die Bob Hope Classic dort zum ersten Mal gespielt worden. Das ist im Prinzip dieses Turnier, die Career Builder Challenge, nur eben damals mit anderem Namen. Bob Hope ist die große Persönlichkeit in Palm Springs. Ich war selber schon mal in Palm Springs und habe da auch gespielt, allerdings nicht auf dem Stadium Course. Wahrscheinlich hätte ich da auch wirklich keine Chance gehabt mehr, nach allem, was man so liest. Aber Bob Hope ist da die bestimmende Figur, der hat einfach sehr, sehr viel aufgebaut dort und entsprechend wurde dieses Turnier, was damals so hieß, dann dort ausgetragen. Und ja, man kann sagen, dass das also wirklich so die Liga vom TPC Sawgrass und so weiter ist. Also der Platz ist wirklich super hart zu spielen und die waren wirklich damals kurz vor Erfurt und haben gesagt, hey, also das ging jetzt zu weit. Also Pete Dye, okay, natürlich, aber die haben sich wirklich furchtbar beschwert und also wurden zum Teil auch fast ausfallen. Also Raymond Floyd hat damals gesagt, spiteful and belligerent. Und also das klingt nicht nach großer Freundschaft mit dem Course. Und die schönste Zeile kommt eigentlich von Jim Murray, das war der LA Times Kolumnist, und der hat geschrieben, you need a camel, a canoe, a priest and a tourniquet to get through it. Also das mit dem Kamel war ich mir jetzt nicht sicher, aber Kanu ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, weil Pete Dye da sehr, sehr viel Wasser verbaut hat. Seine Idee war, dass sich die Berge, die umliegenden Berge im Wasser spiegeln sollen. Das sieht auch wirklich fantastisch aus. Ist aber natürlich manchmal dem Golfspiel nicht zuträglich, wenn da zu viel Wasser im Weg ist. Und einen Priester kann man, glaube ich, beim Golfspielen eben gut gebrauchen. Vielleicht sollte man das einführen als zweite Begleitperson neben dem Caddy. Also das war wirklich, 87 damals fanden die das überhaupt nicht lustig.
Also sind wir mal gespannt, was in diesem Jahr dann mit den ganzen Wasserhindernissen, mit den Felsen und allem, was dazugehört, dann lustig gefunden wird von den Startern, die in diesem Jahr dort dann auch abschlagen werden. Und zwei Namen stechen da natürlich heraus. John Rahm, nach seinem tollen ersten Jahr auf der PGA Tour geht es jetzt ja für ihn weiter mit dem zweiten, selbstverständlich, und sein großer Förderer, sein Mentor, der Bruder seines ehemaligen Managers, nämlich Phil Mickelson, auch der ist am Start und der beginnt in diesem Jahr schon zum vierten Mal in Folge bei der Career Builder Challenge, will natürlich nochmal wieder angreifen, hatte im letzten Jahr große Probleme, vor allen Dingen mit seinem Driver, und hat den Driver jetzt in der Offseason angeblich, so hat er gesagt, aber in den Griff bekommen. Wie das dann genau aussehen wird, werden wir natürlich auch verfolgen. Und wir werden vor allen Dingen die beiden mal so ein bisschen gegenüberstellen. Denn John Rahm hat sich im Interview vor dem Turnierstart natürlich auch zu Phil Mickelson geäußert. Die Serie, und er hat über das analytische Vorgehen von Phil Mickelson gesprochen, der ja letztlich vor jedem Schlag erstmal alles seziert, was irgendwie um ihn rum passiert. Der Wind kommt von der Seite, das bedeutet, ich muss jetzt ein Yard weiter dahin schlagen und das verkürzt den Schlag, also muss ich den Schwung jetzt nur noch auf 7/8 fahren. John Rahm sagt, das ist ihm selbst viel zu kompliziert.
Ja, es ist ein wunderbar erfrischender Kommentar von Jon Rahm. Ich finde das ganz großartig, weil es natürlich eine wirklich große Spanne an Herangehensweisen gibt. Und ich denke mal, Jon Rahm und Phil Mickelson könnten unterschiedlicher nicht sein. Diese Analysierpraxis von Phil Mickelson ist jetzt ja nun durchaus auch nicht völlig überflüssig, wenn man mal betrachtet, dass ja gerade zum Beispiel sein Wedge-Game und solche Sachen ja unfassbar gut sind, schrägstrich auf jeden Fall waren. Und er hat da einfach einen wahnsinnig viel verkopfteren Ansatz als Jon Rahm. Der sagt halt selbst, ich brauche nicht viel, okay, es sind ungefähr 120 Yards, der und der Schlag, okay, los. Und das ist dann halt so die komplette Instinktversion gegenübergestellt dieser Phil Mickelson-Analyse. Und letztendlich, wenn du so ein Typ bist, dann kannst du das natürlich auch nicht anders machen. Und ich denke, auch Tim Mickelson als Mentor von Jon Rahm ist wahrscheinlich auch nie groß auf die Idee gekommen, das Jon Rahm beizubringen, dass er so tickt wie Phil Mickelson. Das wird niemals funktionieren. Jon Rahm macht das tatsächlich auf gut Deutsch nach Gefühl. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Also wie gesagt, um Gottes Willen, ich bitte um Verzeihung, dass ich da jetzt einen Vergleich überhaupt ziehe. Aber wenn ich auf der Golfrunde unterwegs bin, gibt es auch immer so die Spezialisten, die dann 30 Entfernungsmesser dabei haben und 40 Überlegungen anstellen, bevor sie den Schlag spielen, was ja, Entschuldigung, im Amateurgolf noch deutlich lächerlicher ist, weil es ja dann die herauskommende Performance meistens sowieso überhaupt nicht den Aufwand vorher rechtfertigt. Aber für mich ist tatsächlich auch so, ich werde dann oft gefragt, ja, wie weit ist es denn bis zur Fahne? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber ich spiele auch tatsächlich viel mehr auf Instinkt. Also ich kann diesen Jon Rahm Ansatz nachvollziehen. Das ist dann, ja, ich kann es nicht erklären, das geht mehr so über Ballgefühl, über Sicht, über keine Ahnung, und dann machst du das instinktiv und im Idealfall klappt es, also bei ihm natürlich auf einem völlig anderen Level. Und Mickelson aber wiederum braucht es, der könnte das natürlich gar nicht anders, und das ist einfach seine Art. Und das ist natürlich wahnsinnig süß, wenn Jon Rahm das dann beschreibt. Und wie so, ah, ja, und diese Feuchtigkeit und so und dieses Windchen von dort und so. Jon Rahm hat aber auch gesagt, das finde ich erfrischend offen, weil ich meine, die verbindet ja nun wirklich viel über Tim Mickelson eben, hat auch nur gesagt, Mann, ey, ich hoffe, wir werden niemals irgendwie paired together, dass niemals irgendwie zusammenspielt für irgendwas, weil ich so von... Ich könnte so überhaupt nicht Golf spielen, aber ich höre ganz gut,
dann ist es wirklich. Wäre auf jeden Fall mal spannend, die beiden zusammen zu sehen. Auf jeden Fall werden wir sie sicherlich gegeneinander nochmal sehen, vielleicht beim Ryder Cup dann in diesem Jahr. Aber zu Phil Mickelson, vielleicht wäre es bei ihm aber auch mal ganz gut, wenn er diesen verkopften Ansatz dann doch mal ein bisschen weglegen würde, denn wenn wir auf seine Statistik gucken, dieses Turnier in diesem Jahr ist sein 97. Turnierstart seit seinem letzten Sieg, und das war The Open 2013. Also vielleicht hat er es auch alles ein bisschen zu kompliziert gesehen.
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Also wenn du schon viel denkst und sozusagen jetzt mal, also nicht böse gemeint, aber verkopft spielst, ist natürlich immer die Gefahr, dass du dich dann da irgendwie noch mehr in die Bredouille bringst, wenn du das Ganze übertreibst. Auf der anderen Seite... Ja, Tim Mickelson kann jetzt auch nicht als sein Bruder sagen, Mensch, schau dir doch den John an, der macht es ohne nachzudenken, mach doch du einfach auch mal ohne nachzudenken, du kriegst es nicht raus. Und ich glaube, da wäre es, also ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie der Obergolf-Mental-Spezialist, aber ich glaube, es wäre tatsächlich bei Phil Mickelson schwieriger, wenn man ihn aus seinen Routinen reißen würde oder ihm suggerieren würde, dass er da womöglich falsch rangeht, oder das ist sowieso nicht falsch, es ist nur anders. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass Phil Mickelson schon irgendwie so pünktlich um das 100. Turnier rum irgendwie gerne mal wieder in guter Form wäre. Ja. Und ich denke, seine Betrachtung zu seinem Driver, der tatsächlich ja eben wirklich viel verhagelt hat in der letzten Saison, unter anderem, wenn das jetzt funktionieren sollte, dann ist er da schon mal einen guten Schritt weiter. Das kommt das alles einfach drauf an, wie er in dieses erste Turnier für ihn, also für seine Saisonplanung, startet. Und ich glaube, da können wir erst was sagen, wenn wir ihn tatsächlich gesehen haben jetzt.
Er selber hat auf jeden Fall im Vorfeld ja schon gesagt, also mit dem Driver, das läuft wieder ganz gut. Auch der Caddy-Wechsel im letzten Jahr von Jim Bones McKay zu seinem Bruder Tim scheint ihm gut getan zu haben. Er selber hat es als Punkt angeführt, der ihm großartige Energie oder viel Energie gebracht hat. Und Phil Mickelson hat sogar gesagt, es hat mich verjüngt. Also mal gucken, ob es dann auch wirklich kommt und Phil Mickelson dadurch ein paar Jahre, 47 ist er ja immerhin, dann vielleicht gefühlt eingebüßt hat. Die beiden, also Jon Rahm und Phil Mickelson, die großen Namen im Feld, aber Adam Hedwin natürlich noch mit dabei. Brian Harman, der einzige auf der PGA Tour, der in dieser Saison schon 5 Top 10 Finishes hingelegt hat, und auch Brent Snedeker, der so langsam versucht, wieder in Tritt zu kommen, ist mit dabei. Patrick Reed, den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Also große Namen dabei, die auch alle große Erfahrung haben, also durchaus in der Lage sind, bei so einem Turnier am Ende dann auch vorne zu stehen. Einer, der wenig Erfahrung bisher hat, aber der eine große Zukunft möglicherweise vor sich hat, das ist Charlie Reiter, ein 17-Jähriger, der aus der Gegend von La Quinta kommt, im Herbst dann auf der University of Southern California anheuern wird, beziehungsweise sich da einschreiben wird, der schon bei den Australian Open 2017 als Junior sich eine Spielberechtigung erspielt hat, in dem Feld drin war und als einer von 4 Amateuren den Cut geschafft hat, der ist jetzt eben auch bei seinem quasi Heimatturnier dabei. Und der möchte dann natürlich angreifen, die Serie. Was kann man so einem jungen Mann auf so einem schweren Platz zutrauen?
Ach, ich weiß nicht, wenn du da unbeschwert spielen kannst und unterm Radar fliegen kannst, kann er da durchaus einiges reißen. Der Platz ist ja, also der Stadium Course, wir spielen ja auf 3 verschiedenen Plätzen, muss man jetzt ergänzend noch kurz anfügen. Also die ersten 3 Tage auf 3 verschiedenen Plätzen. Einer davon ist eben der Stadium Course, also den kriegt jeder mal ab. Und die Sonntagsrunde wird dann eben nur noch auf dem Stadium Course sein. Und ich glaube, dass ein junger Spieler, der da einfach mal spielen darf, durchaus Chancen hat, weil bei dem genannten Spieler jetzt ist halt das Problem, dass er schon dadurch, dass die Berichterstattung natürlich sich so um ihn kümmert und so einen Fokus drauf legt und er jetzt so viel in den Medien ist, bildet sich da halt schon auch ein ziemlicher Druck langsam ran. Und es ist halt die Frage, ob er dem dann standhalten kann. Also das ist, wenn er es schafft, das wirklich unbeschwert anzugehen und einfach sich zu sagen, hey, ich habe hier jetzt eine Sponsors Exemption, ich darf hier einfach spielen heute, nicht nur heute, sondern diese Woche, und ich mache jetzt einfach mal, ich gucke einfach mal, wie es läuft, dann ist es durchaus möglich, das haben wir schon bei anderen jungen Spielern gesehen, dass die da richtig gute Ergebnisse fahren. Aber, wie gesagt, in dem Fall ist mir die Berichterstattung schon fast wieder zu viel. Ich glaube, die hätten ihm einen größeren Gefallen getan, wenn sie ihn unerwähnt gelassen hätten. Aber das geht natürlich auch nicht. So ist der Sport und so ist natürlich der Ablauf.
Jon Rahm kennt ihn auf jeden Fall auch, hat gesagt, first of all, he's a great kid. Also das ist ja schon mal dann auch eine nette, freundliche Aussage, sagt noch nicht viel über sein Golfspiel aus. I know he's a good student, also in der Schule ist er auch gut, das ist ja auch nicht so verkehrt. And when he played the last time together, I played really good. Also für Jon Rahm war es zumindest gut, als sie zusammen mal gruppiert waren bei einem Turnier. Mal gucken, wie es dann bei diesem Turnier für Rahm, für Mickelson, für Reiter und für alle anderen auch ausgeht. Ihr werdet es natürlich erfahren hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de, beziehungsweise in unserem kleinen Update dann morgen natürlich auch nach der ersten Runde. Da können wir schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und ihr bleibt natürlich dran auf meinsportradio.de, hört euch alles an, was wir hier machen und besonders die Tennisberichterstattung, denn heute geht's ja in Down Under weiter bei den Australian Open. Die Kollegen Andreas Thies und Philipp Joubert, die sind ganz aufmerksam dabei, verfolgen alles, was an kleinen gelben Filzbällen dort über das Netz in Melbourne fliegt. Und heute geht's ja unter anderem auch im deutsch-deutschen Duell Gojovcic gegen Zverev noch darum, wer von beiden dann in die nächste Runde einzieht. Das hört ihr dann heute Nachmittag beim Daily Down Under mit den Kollegen von Chip and Charge. Desiree und dir vielen Dank für Golf.
Gerne.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Felix Amrain von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns 5 Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.